Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Es war 9.59 Uhr, als unser Gast heute Vormittag ins Studio rauschte, der Intendant der Ludwigsburger Schlossfestspiele, Thomas Wördehoff. Einen schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Haben Sie schon ein bisschen runtergefahren?
Ich habe ein bisschen runterfahren können. Also nein, ich war ja unten. Wenn man im Stau steht, dann ist das ja die langweiligste Tätigkeit überhaupt. Vor allen Dingen, wenn man steht meistens und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 5 km/h etwa. Und das war heute Morgen wirklich nicht so lustig und man verblödet im Auto. Und nachdem ich hier angekommen bin, Sie gesehen habe, Sie bei der Arbeit gesehen habe, wuchs mein Intelligenzquotient sofort wieder.
Also Sie wollen jetzt ein gutes Klima für die nächsten 2 Stunden
schaffen. Schon ein bisschen, ja. Ich verhandle schon. Ja.
Noch zurück zu Ihrem Stausteherverhalten. Was für ein Staustehertyp sind Sie denn? Fluchen Sie in der Kiste oder fahren Sie sich dann runter, wie Sie es gerade beschrieben
haben? Ich fahre mich runter, also weil der Punkt ist der, es ist ja nicht zu ändern. Ich fluche sozusagen in mich rein. Irgendwie habe ich telefoniert im Stau und da am Wilhelmersteg und habe irgendwie gesagt, hier sieht's aus wie bei mir auf dem Schreibtisch, und da wurde wieder gelacht. Und so hangelt man sich mit Humor ein bisschen hoch. Und das ist, glaube ich, Humor scheint mir eine wichtige Überlebensstrategie zu sein.
Und wenn es der Schwarze ist, dass man irgendwie durchkommt.
Und wenn es der Schwarze ist, ja, unbedingt. Ja.
Bis zum 20. Juli laufen noch die Ludwigsburger Schlossfestspiele. Warum sollte jemand denn einen langen Stau, eine lange Fahrt auf sich nehmen, um zu Ihnen zu kommen, beispielsweise auch aus Waldshutingen oder Waghäusel?
Also, ich glaube, dass es sich deshalb lohnt, weil wir keine Meterware abliefern. Also wir sind eigentlich immer bemüht, und das Wir spricht für meine Mitarbeiterinnen und mich und die Künstler, dass wir möglichst gefährliche Konzerte bringen, die also nicht kopierbar sind. Wir hängen uns also nicht an die großen Tourneen der Künstler an, sondern bemühen uns eigentlich immer, Dinge herauszubringen, die wir mit den Künstlern erdacht und erfunden haben.
Ist das dann schwieriger, die Künstler zu bekommen, wenn man sich nicht an etwas dranhängt?
Gewisse Künstler kriegt man nicht, weil die sagen, also es tut mir leid, ich habe das zu bieten und da bin ich jetzt im Moment drin und was anderes mache ich nicht. Und das ist auch in Ordnung, dann kommen wir nicht zusammen. Aber es gibt andere Künstler, mit denen ich reden kann und die mir auch Vorschläge sagen, was wäre das und so weiter und so fort. Also Isabel Faust zum Beispiel, um die zu nennen, die Geigerin, die kommt dann immer hin und wieder mal und sagt, hör mal, ich hätte jetzt wahnsinnig Lust, die Kafka-Fragmente von Kurtag zu machen. Und das kannst du auch nicht jedem Veranstalter vorschlagen, weil das ist ein bisschen schräg, diese Musik, ja. Und bei mir, wissen Sie, aber bei uns, bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen, wir sind gierig danach. Ja? Und insofern lohnt es sich, sich Ihren Waldshut auf die Autobahn zu begeben und stundenlang zu fahren.
Und Sie haben mal gesagt, Sie wollen Unruhe stiften. Sind Sie gerne ein Unruhestifter?
Naja, das ist wie mit dem Stau. Ja, also wenn man in ein Konzert geht, bei dem man genau das Ende kennt und man weiß, ja, die Frau spielt das toll oder der Mann ist ein toller Dirigent, so, und dann sitzt man drin und dann ist es dann auch am Ende so, wie es ist.
Die Erwartungshaltung wird bedient.
Genau. Und ich finde eigentlich die Konzerte am schönsten, wo es gelingt, die Zuschauerinnen und Zuschauer zu überraschen. Ja, und zu sagen, ach, oh Gott, was machen die da jetzt? Die werden doch nicht, oh Gott. Ja, so, diese Momente finde ich ideal.
Und genau so etwas könnte morgen Abend passieren, denn morgen trifft der Gitarrist einer amerikanischen Band, nämlich von The National, die ja auch schon mal so als sehr düster beschrieben werden, auf 2 Schwestern am Klavier, und sie werden zum Orchester mit Flügeln. Was für Welten treffen da aufeinander?
Da treffen 2 sehr gegensätzliche Welten aufeinander, die aber, je länger ich mir diese beiden Stücke zu Gemüte geführt habe, doch sehr viel miteinander zu tun haben. Auf der einen Seite ist das die Welt des jungen Bryce Dessner. Bryce Dessner ist Songwriter und Leadgitarrist von The National.
Amerikanische Band?
Amerikanische Band, der Lieblingsband auch von Obama. Und ich liebe diese Platten, das nennt man Alternative Rock, was die machen. Ich finde es aber jedes Mal interessant, was sie da so zusammenbauen. Und dieser Bryce Dessner schreibt seit einigen Jahren für die großen Orchester, für die großen Solisten. Und das muss man sich nicht vorstellen sozusagen als verrockte Klassik, was ich eine ziemlich spießige Angelegenheit finde, sondern das ist eine Musik, wo er sich tatsächlich mit den Mitteln der klassischen Musik ausdrückt, die aber unser Lebensgefühl irgendwie heute wiedergibt. Also zumindest ein Teil davon, das ist sehr flächige Musik, die sich sozusagen untergründig verändert. Ja, man merkt das kaum. Und die beiden Klaviere von den Schwestern Katja und Marielle Labeck,
die kommen aus Frankreich.
Kommen aus Frankreich, haben das Werk in Auftrag gegeben bei Bryce Dessner. Die haben eben eine unglaublich moderne Haltung zu ihrem Beruf. Die müssen nicht unbedingt als die großen Virtuosen über dem Ganzen schweben, sondern dann versinkt das auch mal und wird Teil des Orchesterapparats, was man relativ selten findet. Und ich finde es eine unglaublich spannende urbane Musik, ist eine Großstadtmusik, eine symphonische Großstadtmusik.
Aber schon auch eine sehr abgefahrene Mischung. Lässt sich für so ein Programm leicht ein Publikum finden?
Offen gestanden, nein. Weil das jüngere Publikum ist eigentlich relativ starr in seiner Erwartung. Die wollen ihre Stars hören und die wollen ihren Stil von Musik hören und diese Zwischenbereiche.
Aber das ältere Publikum doch wahrscheinlich auch.
Das ältere Publikum ist lustigerweise für diese Dinge jünger als das jüngere Publikum.
Woran liegt das?
Das liegt daran, dass die natürlich, sagen wir mal, die Spezialisierungen, das ist ja auch ein Teil in der Jugend, spezialisiert man sich in seinen Vorlieben, um Musik überhaupt erstmal kennenzulernen. Ja, also ich weiß, als ich jung war, habe ich halt die Musik über die Beatles kennengelernt.
Ja. Sie meinen so nach dem Motto, die Alten haben schon alles gehört und sind jetzt endlich offen für was Neues.
Ja, und das reicht denen nicht mehr. Das finden die jetzt auch irgendwann fad. Und dann öffnen die sich, sind viel abenteuerlustiger als die Jungen.
Sie haben eben einen Begriff verwandt, Rockorchester und eine spießige Angelegenheit.
Verrocktes Orchester.
Verrocktes, ja. Orchester, genau.
Ja.
Und da beziehen Sie sich vielleicht auch auf ein Projekt, was Sie mal gemacht haben. Nämlich, wir müssen kurz drüber sprechen, denn Sie haben so einen tollen Satz dazu gesagt. Wind of Change plus Streicherbegleitung ist für mich wie ein Dämmershoppen mit abgestandenem Bier. Auch wenn Sie Sauerländer sind, ich unterstelle Ihnen mal, Sie stehen nicht auf abgestandenes Bier.
Nein, aber wirklich nicht. Und das ist, muss ich sagen, eine der großen Sünden, derer ich mich zeihen muss. Am Anfang, als ich anfing in Ludwigsburg, das erste Konzert ausgerechnet, da wurde eine Sporthalle, die MHP-Arena, eingeweiht. Und dann habe ich mich breitschlagen lassen. Die hatten die Scorpions eingeladen. Und ich habe mich breitschlagen lassen, unser Orchester zur Verfügung zu stehen, damit die da irgendwie so einen orchestralen Hintergrund haben. Und es ist während des Konzerts, ich schwöre es Ihnen, mir ist der Schweiß vor Scham runtergelaufen. Weil das ist so grauenvoll.
Ja, aber 5000 Leute haben gejubelt.
Ja. Aber ich nicht. Und ich muss auch sagen, ich gönne diesen 5000 Menschen ihre Freude daran. Das will ich denen gar nicht abspenstig machen. Ich rede ja auch nicht, sagen wir mal, von einer Regel. Wir sind ja nicht sozusagen, wir brauchen ja nicht die 10 Gebote für die klassische Musik oder so. Ich finde es einfach grauenvoll. Ich finde es einfach grauenvoll. Ich finde es verlogen. Ich finde es unentschieden und damit spießig.
Als Sie vor 10 Jahren in Ludwigsburg angefangen haben bei den Schlossfestspielen, da hat Ihnen ein Ludwigsburger zugeraunt, die Mutter würde jetzt vieles einfacher machen. Er bezog sich da auf Ann-Sophie Mutter. Wie haben Sie damals reagiert?
Naja, es war wirklich so, da erschreckt man ja immer. Man ist so dabei, sich was zu überlegen, was machst du und so weiter. Und plötzlich wird einem der größte Geigenstar der Welt vorgehalten und die musst du nehmen und da ist immer voll und so weiter und so fort. Ich habe mir das überlegt, weiß noch genau, ich saß an einer Autobahnraststätte und mir wurde irgendwie, das war wie eine Blähung, die sich in mir auftat, ein Widerwillen. Und ich begriff lange nicht, warum ich diesen Widerwillen hatte, weil natürlich ist das eine tolle Geigerin, natürlich ist die bei UNICEF unterwegs und all das, was anständige Menschen so machen. Aber irgendwie wollte ich das nicht. Ich wollte nicht in diese Atmosphäre rein. Ich wollte nicht in diese Erhabenheitsgesten.
Ja, Sie beschreiben das ganz schön in einem Begleitbuch zu eben dieser Zeit, die Sie verbracht haben bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen. Titel: War das jetzt der Anfang? Und da schreiben Sie dann auch, dass Sie einen Artikel dann gelesen hatten aus der Zeit über Ann-Sophie Mutter. Was passierte da in Ihnen?
Da hat der Giovanni Di Lorenzo, der hat sie auf eine ziemlich treffende Weise beschrieben, quasi als über allen Wipfeln thronende, unangreifbare Koryphäe. Und das, da merkte ich, genau das will ich nicht haben. Ja? Also, dass die Leute sozusagen ihren roten Teppich in der Handtasche haben und der wird dann ausgerollt und dann verneigen sich alle ehrfurchtsvoll. Das geht nicht.
Ja, das ist sehr amüsant zu lesen in diesem Begleitbuch, was Sie da auch alles erlebt haben. Und Ihr Ansatz ist, weg von dieser verlogenen und bigotten Demut auch, die man auch gegenüber den Maestros hat. Haben Sie das geschafft? Haben Sie Ihren Ansatz durchbringen können?
Ich glaube schon, weil wir sozusagen nicht die Anbetungswürdigen eingeladen haben, sondern die Wunderbaren, die Lebendigen, die Wilden, die Leidenschaftlichen, denen es nicht so sehr um ihre Position auf dem Klassik-Olymp zu schaffen war, sondern denen es mehr darum ging, ein Abenteuer zu installieren. Und wir haben so viele tolle Leute gehabt, die das zur hellsten Begeisterung des Publikums auch geschafft haben.
Aber dieses Anbetungswürdige, ist das nicht gleichzeitig in diesen Klassikbetrieb auch schon impliziert? Also ja. Das gehört ja oft dazu, dass das Publikum dort dann auch ganz, ich sag's mal jetzt, anbetungswürdig vom Künstler steht dann auch und klatscht.
Ich glaube,
es ist nicht ausrastet, wie man es auch erwarten könnte.
Das stimmt, ja. Aber es ist tatsächlich so, ich merke das immer so, wenn Menschen manchmal in den Opernhäusern vor allem, wenn die am Künstlereingang stehen, um sich Autogramme zu holen, ja, die sind sowas von weggetreten, von der Alm, was weiß ich, von Netrebko und wie diese großen Stars alle heißen, das sind auch Dirigenten oft. Und die geben natürlich diesen Menschen, diesen Musikern das Gefühl, wirklich auch was bedeutet, also noch besser zu sein, als sie ohnehin schon sind. Ich finde das gefährlich und das wird dann natürlich auch noch von der Klassikindustrie angehebelt. Wenn man die Leute dann tatsächlich beim Glas Wein oder bei einer Erbsensuppe kennenlernt, dann sind das ganz normale Kumpeltypen, mit denen man ganz normal redet. Also was weiß ich, ein Jean-Yves Thibaudet, der mir bei einer längeren Autofahrt stundenlang irgendwelche Songs vorgespielt hat von Nat King Cole und von Mel Torme und Frank Sinatra. Er ist ein absoluter Liebhaber, deswegen eng befreundet mit Elvis Costello. Das heißt, diese Leute haben diesen Erhabenheitsdrang überhaupt gar nicht, ja? Und spielen den auch nicht.
Sie stammen aus Kirspe im Sauerland. Ich sag mal so, das ist eine Gegend, da ist es nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es auch schönere Ecken gibt. Ich darf das sagen, ich bin selber Sauerländerin.
Sie haben da völlig recht. Ich meine, ich bin so quasi ein Passantenkind. Also ich bin da geboren worden und habe da ein paar Monate im Säuglingsheim verbracht. Und meine Mutter arbeitete damals in Paris und hat mich dann irgendwann da abgeholt und nach Frankfurt verfrachtet, wo wir dann für dahin lebten. Es ist, also ich sag das mal, die Kirsper Stadtväter bitte weghören. Es ist jetzt nicht die Urlaubsregion, die ich unmittelbar empfehlen würde, sondern ich bin da neulich mal gewesen und hab Kirspe gesucht. Da waren Straßen zwar mit Häusern, hab Kirspe gesucht und nicht gefunden und bin dann weitergedampft. Ja. Also das ist, sagen wir mal, ein Schicksalsort. Ja, aber bisher ist das Schicksal noch nicht zu mir vorgedrungen. Ich habe es umgangen.
Aber offensichtlich gab es dort ein Säuglingsheim, wie Sie gerade sagten.
Ja.
Das heißt, Sie wurden dort abgeliefert und Ihre Mutter war weiter in Paris?
Meine Mutter hat mich dort geboren, irgendwie in einem städtischen Krankenhaus. Und dann wurde ich da abgeliefert und der hatte wunderbare Schwestern, die sich um mich gekümmert hatten, bis meine Mutter also wieder verhandlungsfähig war. Und dann hat die mich da irgendwie abgeholt. Also Kirspe Bahnhof hieß der Bezirk, wo ich da in diesem Säuglingsheim verbrachte. Und ich ich habe Fotos von damals und sehe liebevoll sich um mich kümmernde Schwestern, denen ich unbekannterweise, muss ich sagen, für ewig dankbar bin, weil sie haben mir sozusagen in diesen ersten Tagen meines Daseins eine Wärme vermittelt. Und das ist schon toll.
Was hatte denn Ihre Mutter ins Sauerland verschlagen?
Ich habe keinen Schimmer. Ich habe also leider Gottes sie vor ihrem Tod hatte ich andere Dinge mit ihr zu besprechen und habe sie darum eben nicht gefragt. Dass ich kann mir nur vorstellen, ihre Heimat wiederum war das Ruhrgebiet. Vielleicht irgendwie auf dem Weg ins Ruhrgebiet von Paris aus hat es sie nach Kirspe verschlagen und da kam ich dann plötzlich, klopfte an. Ich habe keinen Schimmer.
Wie ist Ihre Kindheit gewesen?
Meine Kindheit verlief in Frankfurt. Eigentlich, ich hatte immer jemanden, der auf mich aufpasste, weil meine Mutter musste arbeiten. Und irgendwann kam ich ins Internat in Schönberg im Taunus und dann nach Königstein. In Schönberg, da habe ich sehr, sehr gute Erinnerungen, weil das Ehepaar, das dieses Kinderheim dem dieses Kinderheim gehörte, das waren enge Freunde von dem Dichter Arno Schmidt. Und der Heimleiter, der war der engste Freund Walter Michels, der engste Freund von Arno Schmidt, bis die sich offenbar bis aufs Blut gestritten hatten und nicht mehr miteinander sprachen. So, und die hatten abends dann, das hörte ich nur so mit, da fuhren dann so Autos an, Dichterlesungen. Und da kamen dann in dieses Kinderheim, kamen dann so Leute, was weiß ich, Friedrich Dürrenmatt und natürlich Arno Schmidt, Max Frisch und all die Köppen.
Ja. Das hat Ihre Begeisterung für die Literatur dann früh geweckt?
Offenbar durch die Zimmerdielen hindurch muss das irgendwie gedampft sein. Also es hat mich jedenfalls schwer begeistert.
Sie haben jetzt aber keinen Vater erwähnt.
Nein.
Was ist mit dem?
Mein Vater hat erst spät von meiner Geburt erfahren. Das ist ein Belgier gewesen. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Und den habe ich im Alter von 33 mal aufgesucht, um ihn mir zu betrachten. Und der sah wirklich aus wie ich. Der war damals 57. Er sah haargenau, also mit Haaren, ja. Und das war eine kurze, merkwürdige, aber eindrucksvolle Begegnung.
Inwiefern?
Naja, der hat dann irgendwann seinen Sohn geholt und seinen ältesten Sohn, also ich war der eigentlich Ältere, aber der Anerkannte, und in einem Luxushotel in Brüssel. Und hat auf mich gedeutet und hat gesagt, dieser Herr behauptet, er sei mein Sohn.
Ja? War ja offensichtlich zu sehen.
Ja, und dann war dieser junge Mensch, der da irgendwie mit Krawatte und so weiter da saß. Und dann haben die gesagt, ja, also das ist ja nun kaum möglich und so weiter und so fort. Und ich habe dann mit meiner Mutter auch drüber gesprochen. Und dann haben wir beide festgestellt, komm, lass ihn. Wenn er das
nicht dazu stehen
will. Ich habe keine Lust jetzt da irgendwie was anzustrengen und Vaterschaftstests und so alberne Sachen. Ich hatte keine Lust drauf und meine Mutter war, glaube ich, sehr froh, dass ich keine Lust drauf hatte. Also, und damit ist das sozusagen zu den Akten gegangen.
Und dann hat es Sie auch raus in die Welt getrieben. Sie haben in Frankfurt studiert. Sie waren von der Hamburgischen Staatsoper über die Stuttgarter Oper bis nach Frankfurt, Berlin, Paris, zu den Salzburger Festspielen ging es. Als Leiter des Feuilletons der Schweizer Zeitung Weltwoche haben Sie sehr, sehr viele Künstler getroffen. Wir wollten über eine Begegnung sprechen, über eine besondere Begegnung, nämlich mit Elton John. Was hat die so besonders gemacht?
Das war natürlich, ich meine, das war zu den Hochzeiten von Elton John und man bewirbt sich dann immer um ein Interview und so weiter und es klappt dann eh nicht, wie wir wissen. Und eines Tages kam ein Anruf in die Redaktion, Elton John morgen 15 Uhr in London, in einem Hotel Inn on the Park. Und dann fragte die Sekretärin, soll ich dir ein Zimmer irgendwie da reservieren? Sag ich, ja, einfach in dem Hotel da, ja. Dann hat sie das reserviert, nicht ahnend, oder sie hat es einfach reserviert, weil sie mir was Gutes tat. Kostete die Nacht eben vor 30 Jahren 750 Pfund.
Sportlich.
Ja. Mhm. Wow. Und also ich bin dahin.
Aber die Schweizer Weltwoche hat doch Geld, unterstelle ich jetzt.
Die hatte damals schwer Geld. Ja. Und also ich flog dahin, ein wunderbares Hotel und so weiter und so fort und setzte mich also wurde in den Raum geführt, wo das Interview stattfinden sollte. Da war ein großes Buffet aufgebaut. Und man sagte mir, ja, gehen Sie da hin und nehmen sich halt was und so weiter. Und dann ging ich da hin und habe mir irgendwie ein Törtchen auf den Teller gegeben. Und dann hörte ich hinter mir eine Stimme fragen, Tea or Tea? Es gab wohl nur Tee, und drehte mich um, und da stand Elton John vor mir in einer Sportausrüstung, ja, also quasi als Sportausrüstung mit einem Cappy obendrauf. Und dann passierte etwas sehr Seltsames. Also die ersten 10 Minuten war der so nervös, dass ich mich fragte, denkt der jetzt, ich bin von der New York Times oder was?
Haben Sie gefragt?
Nein, ich wollte ihn beruhigen, ja. Und er war von großer Selbstironie. Also er sagte den unvergessenen Satz, ja, also ich finde ja, dass wir Engländer alle miteinander zum Psychiater gehören. Ja, der lässt sich heute in dieser Brexit-Debatte, für die er sich ja sehr stark macht, also er macht sich für das Remain sehr, sehr stark, hat neulich wirklich beeindruckende Sätze gesagt.
Ist auch ein politischer Mensch.
Ein sehr politischer Mensch. Und vor allem ein unglaublich kluger, einfühlsamer, nachdenklicher Mann mit einem großen Portion Selbstironie und sehr offen. Also auch zum Beispiel, wenn er, damals hatte sich wahnsinnig über Herbie Hancock geärgert und sagte, wie kann ein Pianist mit solchen Begabungen einen solchen Schrott abliefern? Das war so die Zeit von Rocket, ja. Und das fand er alles einen billigen Plunder, ja. Und ich fragte ihn auch nach seinen klassischen Lieblingskomponisten, und da kam raus, war auch eine wahnsinnige Antwort. Ich meine, der hat ja bei den Royal Academy studiert, und da kam dann raus, ja, sagt er, Chopin, das ist der Einzige, der Melodien schreiben konnte. Ja, und dann habe ich so ein bisschen gesagt, ja, aber immerhin gab es ja irgendwie noch Mozart, der war ja auch nicht ganz schlecht und so. Nein, das ließ er also nicht gelten, Chopin war derjenige. Und dann liebte er die Enigma-Variations von Edward Elgar.
Thomas Wördehoff, Sie haben eine große Lust entwickelt, unterschiedliche Welten zusammenzubringen. Das ist regelmäßig zu sehen bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen. Aber Sie haben das auch in Ihrer Arbeit gemacht als Journalist. Da waren Sie nicht nur für den Klassikbereich zuständig, sondern auch für den Popbereich. Das ist relativ selten. Was hat das bei Ihnen ausgemacht?
Also ich kann nur sagen, ich bedauere, dass das selten ist, denn ich sehe zwischen den einzelnen Genres keine Wertehierarchie. Ja, bei der Weltwoche das Wunderbare war, dass man das, dass man diese Übergänge und die beiden Gebiete auf Augenhöhe bringen konnte, und kein Mensch hat sich darüber beschwert. Also ich konnte Sir George Scholti interviewen, ich konnte 2 Wochen später Sting interviewen. Und da hat sich keiner irgendwie gefragt, ja, aber du kannst doch nicht Sting, und Scholti ist doch eine ganz andere Ebene. Also das war voll. Ich habe sogar mal eine Kritik geschrieben, und die Uraufführung von Montag aus Licht von Stockhausen mit einem Abend von Elton John zu vergleichen. Und das, ich bedauere, dass solche Scherze eigentlich viel zu selten vorkommen. Ich merke das natürlich hier bei den Schlossfestspielen ganz besonders, wenn ich zum Beispiel Blues-Songs mit Rebecca Backen und Webern-Bagatellen zusammenbringe. Da kommt kein Kritiker, weil die einen sagen, naja gut, also ich kann mit Webern nichts anfangen, ich bin für Pop zuständig. Und die anderen sagen, naja gut, also Webern, das könnte ich beurteilen, aber was kann ich mit dem Blues anfangen? Ich kann gar nicht beurteilen, ob die Frau toll singt. Und da, finde ich, fängt das Unheil an, weil es geht immer um dieses dämliche Beurteilen. Ja, warum müssen wir immer alles beurteilen? Warum können wir nicht erstmal was zulassen und erleben?
Ja, aber eine gewisse Einordnung ist ja für den Leser und dann anschließend auch den Hörer und Zuschauer schon auch wichtig. Wie gehen Sie damit um als Journalist, wenn dann so ein Verriss kommt? Können Sie das besser und gelassener einordnen für sich?
Ja, sicher. Ich meine, jeder hat natürlich das Recht für zu irgendeinem Verriss. Ich meine, ich bin froh, wenn sozusagen die Gefühlsskala von Rezensentinnen und Rezensenten ausschlägt, ja, und nicht nur irgendwie so ein lauwarmes Gemurmel in den Zeitungen steht, sondern die müssen dann halt sagen, dass sie das schrecklich finden, und sie sollten es begründen, ja, wenn sie es tun. Wenn sie es können, ist es gut. Wenn sie es nicht tun, ist es ärgerlich. Aber das ändert ja nichts. Ich finde einfach nur schrecklich. Also Sie sagen, die Zuhörer brauchen irgendwelche Kategorien. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass jeder und jede einschätzen kann, das gefällt mir jetzt. Und es gibt auch keine dummen Fragen in dieser Hinsicht. Es gibt keine dummen, es gibt nur Fragen.
Aber dann erklären Sie doch mal das Konzert, was jetzt am Sonntagabend ansteht. Wie würden Sie das beschreiben? Das ist dann ja schon eine gewisse Einordnung, dass ich jetzt als Zuhörer sagen könnte, ah, macht mich vielleicht neugierig oder auch nicht. Das muss ich am Ende ja schon sagen können.
Ich kann es Ihnen sagen. Und zwar verhandeln wir am Sonntagabend im Schloss den Überseewanderer. Der Überseewanderer war ein Barockdichter, ein deutscher Barockdichter, Franz Daniel Pastorius, übrigens der Urahn von Jaco Pastorius für die Jazzfans. Dieser Franz Daniel Pastorius ist 1680 oder so mit einer Gruppe von Pilgern nach Amerika gegangen und hat dort einen Ort gegründet in Pennsylvania. Die Stadt gibt's heute noch, Germantown. Und dort hat er sich zum Sprachrohr gegen die Sklaverei gemacht. 1680, 88 war das. Sie müssen sich vorstellen, von damals um diese Zeit, das begann 1640, wurden die Sklaven aus Westafrika, also Mali, Westafrika, nach Amerika geschafft. Also fragte ich mich dann, was hat der für Musik damals gehört? Das muss irgendwie Mali-Musik gewesen sein. Also wir haben Baseku Kouyaté engagiert und seine Frau und die spielen auf der Ngoni. Das ist die Vorform des Banjos, das dann später im Blues verwendet worden ist in Amerika. Also das ist die eine Partie. Und die andere Partie, die musikalische, sind Bläser aus dem Hochbarock.
Als Kulturmanager geht es natürlich auch ums Geld, um das Thema Finanzen. Die Kultur wird in vielen Bereichen gefördert. Wie sieht das bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen aus?
Bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen sieht das, sagen wir mal, fast stabil aus. Wir werden mit 850.000 Euro vom Land gefördert, mit 800.000 von der Stadt Ludwigsburg und dann nochmal mit 40.000 von der vom Kreis. Wir haben Sponsoren, die uns sehr treu sind im größten Teil und da bin ich auch sehr dankbar für. Die Zuschüsse sind allerdings seit fast 17 Jahren nicht mehr erhöht worden. Im gleichen Zeitraum sind natürlich Preise gestiegen, sowohl für die Gagen als auch für das Zeugs, was man halt braucht. Und insofern schmilzt allmählich unser Budget ab.
Kulturförderung wird auch vielfach kritisch hinterfragt. Es gab zum Beispiel 4 ehemalige Kulturmanager, die ein Buch verfasst haben, der Kulturinfarkt. Und die kritisieren den Subventionsbetrieb. Kritisieren Sie es auch? Vermutlich
Nein.
nicht.
Nein.
Sie brauchen ja das Geld.
Nö, nicht nur deswegen, sondern ich habe jetzt auch am eigenen Leibe durch die Ludwigsburger Erfahrung bemerkt, und das wird mir auch in Zuschriften und mündlichen Aussagen immer wieder bestätigt, dass meine Verpflichtung ist die, dass wir mit diesen Fördermitteln nicht das bezahlen müssen, was erfolgreich ist. Also ich muss das Geld nicht ausgeben für Cecilia Bartoli, Ann-Sophie Mutter und solche Stars, sondern ich möchte eigentlich mit diesen Subventionen Künstler und künstlerische Projekte zeigen, die es nötig haben, ein bisschen Förderung zu kriegen und die dem Publikum erst vorgestellt werden müssen. Also ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, vor 10 Jahren war die Musikerin Christina Pluha und ihr Ensemble La Beggiata, die so zwischen Volksmusik und Barock, Hochbarock hin und her pendeln, unglaublich aufschlussreich. Da hatten wir in den ersten Vorstellungen saßen 200 Leute drin. Ja? Und heute ist das Ding ausverkauft.
Also da haben Sie viele Künstler anschieben können. Dennoch lautet eine Kritik eben dieser 4 ehemaligen Kulturmanager. Müssten Kunst und Kultur nicht auch auf eigenen Beinen stehen können? Offensichtlich können Sie das nicht.
Also das können Sie nicht, aber dann bitte streichen wir die ganzen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Und da sähe eigentlich unsere Welt ein bisschen verloren aus, würde ich mal sagen. Wenn man also Komponisten wie Alban Berg, Igor Strawinsky, Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Messiaen, Ligeti, wenn man die alle weil das ist aufwendig, diese Komponisten aufzuführen, und die brauchen ein bisschen Hilfe, weil das nicht so, sagen wir mal, das Kurzfutter ist, was wir sozusagen in unserem sehr bewegten Alltag halt einfach auch brauchen. Hin und wieder müssen wir halt eben auch die Chance bieten, diese etwas schwierigen, sperrigen Komponisten, Schostakowitsch ist zu nennen, aufzuführen. Und ich erlebe immer wieder, dass Leute mir sagen, oh, ich bin so dankbar, dass ich bei Ihnen Musik kennengelernt habe, in die ich vorher nicht gegangen wäre.
Bis zum 20. Juli laufen die Ludwigsburger Schlossfestspiele. Thomas Wördehoff, der 20. Juli wird was für ein Tag für Sie?
Oh, der 20. Juli ist ein Tag, auf den ich mich unendlich freue. Und zwar nicht, wenn man denken könnte, ja, es ist endlich vorbei oder so. Überhaupt nicht. Ich war ja gerne hier. Oder ich bin gerne hier. Nein, der 20. Juli wird ein Konzert sein, wie ich es mir immer erträumt habe. Ich sage gleich dazu, es kann schief gehen. Ja? Aber ich habe ja über die Gefährlichkeit von Musik gesprochen. Die möchte ich da ausreizen bis zum Ende.
Das macht auf jeden Fall neugierig, das Schiefgehen. Was genau kann schiefgehen?
Also ich kann es Ihnen sagen. Wir haben ein Programm zusammengestellt, was unterschiedlicher nicht sein kann. Also es gibt ein Konzert für Klavier und Trompete und Streichorchester von Schostakowitsch. Und die Solisten sind bei diesem Konzert Igor Levit und Thomas Gansch. Thomas Gansch ist der Trompeter oder einer der Trompeter der Mnosilbras. Mhm. Das ist ein sehr komisches, geniales Musikerseptett.
Die hatten Sie schon mal da?
Die hatte ich jedes Jahr da. Und mir ging es darum, dass dieses Werk von Schostakowitsch, was grell, fratzenhaft, frech und bizarr ist, in einen Kontext gerückt wird, der dazu passt. Und was ist da besser als Mnozilbras, die eben in diesem Kontext auftreten? Dann machen wir La Valse von Ravel. Und im Anschluss wird die wunderbare Sängerin Nora Fischer zusammen mit dem Gitarristen Manix Dorrestein auftreten, mit seiner Gibson. Und die werden Arien von Monteverdi und Scarlatti singen. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mich gefragt, was ist das für ein Song? Ist der von Sting oder von wem ist das? Ja, man merkt erst gar nicht, dass das Barockmusik ist.
Aber man merkt sofort, wie sehr Sie schwärmen für die Musik. Da muss es Ihnen doch auch schwerfallen, jetzt Ludwigsburg zu verlassen.
Ach naja, ich habe hier 10 Jahre lang einen Kreis durchschritten. Und ich glaube, unser Publikum hat jetzt so einigermaßen auch genießen können, was ich wollte und was wir da präsentiert haben. Und ich möchte es jetzt nicht noch breit treten, sondern wir haben das jetzt gemacht 10 Jahre lang. Und ich glaube, wir haben ich kann jetzt nicht sagen, ach, ich habe dies und jenes nicht geschafft und so weiter. Also zum Klagen ist kein Grund.
Das Rentenalter haben Sie erreicht. Fühlen Sie sich als Rentner?
Nö. Also ich weiß auch gar nicht, wie man sich als Rentner fühlt. Ich kann nur sagen, dass ich jetzt einfach mal eine Zeit brauche, um mir auch mal zu überlegen, ich habe jetzt diesen sehr wichtigen Teil hinter mich gebracht und möchte natürlich eine neue Geschichte machen. Und die muss ich mir jetzt erstmal überlegen. Ja, und ich glaube aber, dass ich in Ludwigsburg habe ich meinen Teil errichtet. Deshalb haben wir ja auch das Buch, war das jetzt der Anfang, rausgebracht. Das war für mich so wie ein Ausrufezeichen hinter die Zeit, die wir hier gemacht haben.
Manchen Menschen fällt es schwer, sich um sich selbst zu kümmern. Wie ist das bei Ihnen?
Das verstehe ich, dass einem das schwerfällt, weil man freut, also man verlässt sich ja sehr auf die Strukturen, die Arbeit vorschreibt. Und das ist auch sehr bequem. Eigentlich dann hast du die Sitzung, dann triffst du jenen und so weiter und so fort. Und wenn man dieses nicht mehr hat, muss man sich um sich selber kümmern und man muss die eigenen Strukturen irgendwie bestimmen. Und das wird sicherlich eine Umstellung sein.
Wer kommt nach Ihnen?
Nach mir kommt Jochen Sandig, das ist ein Impresario aus Berlin, der dort das Radialsystem leitet und sicherlich etwas völlig anderes machen wird, als ich das machen wird. Und ich glaube einfach, die Zuschauer können gespannt sein, was da auf sie zukommt. Also ich denke mal, dass er in der grundsätzlichen Befragung unseres Metiers, die wird er auch leisten, aber er wird andere Antworten finden.
Herr Wördehoff, Ihnen alles Gute bei der Zeit, um sich selbst zu kümmern und bei der Suche nach einer neuen Aufgabe.
Vielen herzlichen
Sie werden
Dank.
Sie finden. Danke sehr.
Eins gehört.